zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das heutige Akademiegespräch am Mittag dreht sich um ein Thema, das brandaktuell ist, aber zugleich eine Art Dauerbrenner, der uns in den letzten Jahren mit dramatisch zunehmender Dringlichkeit beschäftigt und wohl auch so schnell nicht wieder loslassen wird, nämlich ob unsere Demokratie noch zu retten ist oder ob uns langsam die Optionen dafür ausgehen. Wie aktuell das ist, hat unser Bundespräsident jetzt noch zum 9. November deutlich gemacht, als er eindringlich warnte, noch nie sei unsere Demokratie so gefährdet gewesen wie heute. Liebe Gäste, schön, dass Sie dabei sind und sich heute Mittag eine Stunde dafür einrichten, vielleicht währenddessen ein Happen essen oder auch die E-Mails sichten oder bügeln, was auch immer. Sie haben sich aufgeschaltet, weil Sie sich für unser Thema interessieren und für unsere beiden Gäste, deren Namen Ihnen allen wohl bekannt sind. Frau Professor Dr. Ursula Münch ist Direktorin der renommierten Akademie für politische Bildung in Tutzing und einem vermutlich noch etwas breiteren Publikum als Stammgast beim Sonntagsstammtisch des Bayerischen Rundfunks bekannt. Liebe Frau Professor Münch, herzlich willkommen heute am virtuellen Stammtisch der Katholischen Akademie in Bayern und ganz herzliche Glückwünsche zum Otto Kirchheimer Preis, der Ihnen morgen verliehen werden wird.
Ganz herzlichen Dank, Herr Budde, und danke für die renommierte Akademie. Sie leiten auch eine renommierte Akademie.
Das ist ja unstrittig so. Frau Münch, ich möchte Sie gleich als erstes fragen, ob Politik eigentlich in den Stammtisch und ins Bierzelt gehört. Also in Bayern unterliegt ja die öffentliche Debatte etwas stärker als in normalen Bundesländern, sage ich mal, den Kommunikationsregeln des Stammtischs und des Bierzelts. Ist das eigentlich aus Sicht einer Akademie, die sich der politischen Bildung verschrieben hat, eher eine Chance oder eher eine Gefahr?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall gehört Politik an die Stammtische. Was würde man da sonst reden? Da würde man ja womöglich nur über Fußball reden. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung am Sonntagsstammtisch. Das wird auf die Dauer auch langweilig. Also natürlich gehört Politik an die Stammtische. Und vor allem gehören natürlich dann auch Menschen an die Stammtische, die dann auch gelegentlich, wenn mal, ja, wenn jemand überzieht, wenn jemand also wirklich vielleicht auch völlig übers Ziel hinausschießt, ausgrenzend wird, diffamiert, dann gehören halt eben auch Leute an den Stammtisch, die sagen, jetzt mach mal halblang. Und das würde ich sagen, ist innerhalb Bayerns so, das ist außerhalb Bayerns so. Und vielleicht ist einer der Gründe dafür, dass wir uns zurzeit so ein bisschen schwer tun mit dem Austausch, dass es zu wenig Stammtische gibt, weil es auch zu wenig Wirtshäuser noch gibt, zu wenig Lokale gibt, in denen man sich treffen kann und in dem dieses Austarieren auch zustande kommt und indem sich die Menschen in die Augen schauen, weil nichts gegen Digitalisierung und digitale Kommunikation, die ist wichtig, aber man schaut sich zu wenig in die Augen und man kann sich nicht immer unterm Tisch auch mal einen Tritt geben.
Dann präzisiere ich aber die Frage mal zum Stammtisch, zum Bierzelt hin. Da ist es ja nicht so auf Augenhöhe, dass man sich da ausgleichen kann und in die Augen schaut, sondern da schaut man vor auf eine Masse und bespielt sie so, dass sie auch reagiert. Das sind ja Mechanismen nochmal einer etwas anderen Art als am Stammtisch. Wie sehen Sie das? Ist das eher eine Chance oder eher eine Gefahr?
Das kann schon eine Gefahr sein. Ich weiß auch, worauf Sie anspielen. Wir hatten immer wieder, ja, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Vorfälle in bayerischen Bierzelten, wo man sich gedacht hat, also jetzt wird aber endgültig überzogen. Aber auch da könnte man ja vielleicht sagen, dieses gewisse Dampfablassen gehört auch dazu. Und mir ist lieber dieses Dampfablassen und dieses auch mal wirklich völlig überzogen Schimpfen, findet dann in der Öffentlichkeit statt, wo es dann gewisse Kontrollmechanismen und Gegenreaktionen dann auch geben kann. Also ja, dieses Stimmung machen wegen der Stimmen und nur das Stimmungsmachen, das ist tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Aber ich glaube, es würde uns allen oder zumindest denjenigen, die Bierzelte und Bierzeltreden gut finden, es wird schon auch was fehlen, wenn es nicht so wäre.
Alles klar, danke für dieses erste Einstiegsvotum. Kommen wir zu meinem zweiten Gast, zu Herrn Marco Wanderwitz. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen erholt von dem Sprint gerade vom Parkplatz an den Bildschirm. Und er führt uns im Grunde schon rein biografisch mitten ins Zentrum unseres heutigen Themas. Er war fast ein Vierteljahrhundert lang, also bis zur letzten Wahl, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Und er hatte zwischenzeitlich das Amt eines parlamentarischen Staatssekretärs, erst im Wirtschafts-, dann auch im Innenministerium inne. Im Bewusstsein ist er Ihnen, liebe Gäste, jedenfalls mir geht es so, vermutlich vor allem in seiner Funktion als Ostbeauftragter der Bundesregierung, Beauftragter für die neuen Bundesländer. Ich hätte schwören können, dass er das ziemlich lange gewesen sei. So prägend und öffentlich wirksam war er auf dieser Position. Faktisch waren es, glaube ich, nur knapp 2 Jahre. Herzlich willkommen, Herr Wanderwitz.
Herzlich willkommen, Dankeschön.
Herr Wanderwitz, Sie sind aus der Politik ausgestiegen und arbeiten jetzt wieder als Rechtsanwalt. Sie waren seit 2002 viermal in Folge als Direktkandidat in den Bundestag eingezogen. Dann haben Sie 2021, das muss sehr bitter gewesen sein, gegen den Kandidaten der AfD verloren, hatten seitdem noch einen Listenplatz. Für die diesjährige Wahl haben Sie nicht mehr kandidiert, weil Sie sich und Ihre Familie vor Anfeindungen körperlich und seelisch schützen müssen. So haben Sie es ungefähr selber formuliert. Auch Ihre Partnerin Yvonne Marquess, das hat ja auch durch die Presse gegangen, ist mit Wirkung der letzten Wahl, immerhin war sie Vizepräsidentin des Bundestags, ausgestiegen und hat dafür auch öffentlich die Verrohung des gesellschaftlichen Klimas als Grund geltend gemacht. Für Sie, Herr Wanderwitz, ist das also kein rein berufliches Phänomen geblieben, sondern reicht tief ins Privatleben hinein, was Sie, ich sag mal, an Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis, aber eben auch in der politischen Kultur hautnah am eigenen Leib von innen her miterlebt haben. Ich würde Sie bitten, könnten Sie uns zu Beginn so ein bisschen eine etwas, wie soll ich sagen, plastischere Vorstellung vermitteln, gerne auch anekdotisch, was es heißt, Politik zu machen in einer Wirklichkeit, in der die AfD die politischen Debatten und die öffentliche Meinung dominiert und der bald 40% der Bevölkerung hinter ihr stehen. Hier aus dem paradiesischen Süden bleibt das ja vielleicht so ein bisschen abstrakt. Also können Sie uns da so ein bisschen Fleisch an die Knochen geben, so ein bisschen was uns klar macht, wie sich das konkret darstellt?
Ja, ich versuche es zumindest. Und möchte Sie gleich mal vorwarnen, dass das eine Frage der Zeit sein könnte, wie lange es im Süden doch so paradiesisch ist, wie Sie es derzeit empfinden. Denn es
Ja,
ist
das
ja
interessiert uns ja jetzt auch schon.
im Süden der alten Bundesrepublik schon nicht mehr so paradiesisch wie im Norden der alten Bundesrepublik. Also ich sage mal, in Münster oder in Schleswig-Holstein kann man noch ein bisschen ruhiger sein als in Bayern oder Baden-Württemberg. Wenn ich mir da die Umfragen anschaue, da steht die AfD teilweise auch bei 20%. Und das in großen Flächenländern, das ist der Zustand, den wir so vor 5, 6 Jahren hatten. Und ja, ich bin in der Tat recht lang im Deutschen Bundestag gewesen. Und im Grunde genommen ist es eine zweigeteilte Zeit gewesen. Die ersten Jahre, will ich mal sagen, war das normale politische Geschäft. Man war unter Demokratinnen und Demokraten, hat um die besseren Konzepte gerungen. Mal haben die einen die Wahl gewonnen, mal die anderen. Mal haben die einen regiert, mal die anderen. So weit, so gut. Da hat der Job auch deutlich mehr Spaß gemacht. Und dann kam die AfD. Und mit ihr ist es zu einer Verrohung der politischen Sitten gekommen, weil sie es darauf anlegt. Ich erinnere mal an solche Sätze wie die von Herrn Gauland, dass man die anderen jagen müsse. Dann hat mal einer aus Sachsen, der jetzt mittlerweile im Landtag sitzt, davon gesprochen, dass man die, die da sitzen, also die Demokratinnen und Demokraten aus den Parlamenten, zitiere, wörtlich herausschlagen müsse. Also bei mir sind das klare Parallelen in die 30er Jahre hinein und das ist ja auch alles so angelegt. Wenn Herr Höcke ständig SA-Parolen zitiert und dafür auch rechtskräftig verurteilt wird, dann passiert ihm das ja nicht ebenso, zumindest nicht beim zweiten und dritten Mal. Die Grenzen des Sagbaren werden verschoben. Debatten im Deutschen Bundestag sind völlig anders geworden, teilweise weil sich dann auch die anderen darauf einlassen, dem versuchen auch mit einem gewissen Populismus entgegenzutreten. Und ja, es ist auch so, dass das Ganze in sehr persönliche Anfeindungen hineingeht. Da können viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile ein Lied davon singen. Da sind nicht nur, aber eben auch E-Mails, die man bekommt, handschriftliche Briefe, die man bekommt, bis hin zu Morddrohungen, die berühmten gelockerten Radschrauben am PKW, Sprüche aller, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. Und ich für meinen Teil habe entschieden, dass wenn das die Rahmenbedingungen sind, und das sind die Rahmenbedingungen, wenn man in Sachsen Politik macht, dass ich das dann nicht mehr weitermache. Ich will aber auch dazu sagen, wenn das alle so machen würden, dann hätte die AfD natürlich gewonnen. Deswegen kann das auch nicht die Lösung sein. Die AfD wird sich allerdings nicht ändern. Sie hat sich immer weiter radikalisiert. Insofern ist die Frage, wie die Demokratinnen und Demokraten mit ihr umgehen, Wer hofft, dass die AfD sich deradikalisiert oder weniger Erfolg bei Wählerinnen und Wählern hat, den fürchte ich enttäuschen zu müssen.
Dann gebe ich das gleich nochmal weiter an Sie, Frau Professor Münch. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, wir sind da noch 5, 6 Jahre zurück in der Entwicklung. Hier ist es etwas abstrakter als in ostdeutschen Gegenden. Wird diese Not, die von den Politikern im Osten, wo die AfD eben nicht bei 15, 20, sondern bei 30, 40% liegt, von den Kolleginnen und Kollegen im Westen, auch durchaus in den gleichen Parteien, denn gesehen und verstanden? Oder herrscht da innerhalb der Parteien so eine Art Ost-West-Gefälle, vielleicht eine kleine Teilung oder Spaltung sogar, einfach in der Wahrnehmung der Situation und der Not, die einfach in der Alltagspraxis der politischen Arbeit herrscht?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich kann die jetzt natürlich, ich habe jetzt keinen umfassenden Überblick, aber ich würde schon sagen, Herr Budde, dass diese herauszuhörende Unterstellung, dass das im Westen bei den Westpolitikerinnen und Politikern noch nicht so recht angekommen ist, da würde ich Ihnen schon recht geben. Ich glaube, es ändert sich, aber für mich ist immer noch ein Beispiel: Wir hatten in Bayern im Oktober 2023 bayerische Landtagswahlen und ich war wenige Wochen vor diesem Termin bei einem Gespräch in der Staatskanzlei, hatte mal eine Gelegenheit, mal in Ruhe mit dem Ministerpräsidenten, dem bayerischen, zu sprechen und habe dann zu ihm gesagt, Herr Ministerpräsident, mir macht Thüringen und die Entwicklungen in Thüringen, das bereitet mir sehr große Sorge. Er schaut er mich an und sagt, ja, schon, aber jetzt kommt erst mal Bayern. Das verstehe ich natürlich aus Sicht eines CSU-Vorsitzenden, aus Sicht eines bayerischen Ministerpräsidenten. Das habe ich grundsätzlich schon verstanden, dass man zunächst mal die eigenen Wahlen, und das war auch nicht einfach, bewältigen muss. Aber wenige Monate wiederum vor diesem Termin hatte ich mal den bayerischen Justizminister darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, es besteht die Gefahr, wenn die AfD in Regierungsverantwortung hineinkommt, dass sie über Landesjustizministerien Zugriff auf die bundesdeutsche Justiz bekommt und dass sie vermittelt über den Bundesrat dann im Grunde ja auch an der Bundespolitik beteiligt sein wird. Und ich hatte damals, gab es dieses Thüringen-Projekt von Maximilian Steinbeis, mit dem wir hier in der Akademie für politische Bildung auch zusammenarbeiten. Und
Mir
dann
auch.
schaute mich der bayerische Justizminister mit großen Augen an. Und hat, das ist jetzt 3 Jahre her, zugegebenermaßen, aber hat das überhaupt nicht so recht nachvollziehen können. Also insofern, das ist heute deutlich anders, so bin ich mir ganz sicher. Die CSU oder in Baden-Württemberg die CDU, beide haben ja am 8. März Landtagswahlen bzw. in Bayern Kommunalwahlen zu bestehen. Die sehen jetzt ganz anders auf die AfD. Aber nichtsdestotrotz, man hat diese Schwierigkeit, dass man sich das gar nicht so recht, dass wir uns das alle gar nicht so recht vorstellen können, wie schwierig es ist, Politik zu machen, wenn man einerseits die Stimmung in den Landtagen hat, wie es Herr Wanderwitz gerade vorhin ja auch für den Bundestag beschrieben hat. Und natürlich macht es mich dann als Politikwissenschaftlerin, aber auch als Bürgerin, es macht einen eigentlich fassungslos, dass so viele Menschen das gar nicht sehen wollen, wie extrem und wie ausgrenzend die AfD ist, weil man eben im Grunde nur dieses äußere Scheinbild der AfD mitbekommt. Wenn ich dann erzähle, wie die AfD auch über andere Abgeordnete spricht, wie unsicher sich viele Mitarbeiterinnen vor allem in den Landtagen oder auch im Bundestag aus anderen Fraktionen fühlen, wenn sie abends dort allein sind, weil sie sagen, wir haben ein latentes Bedrohungsgefühl und das erzählen mir mehrere. Das wird nicht besonders ernst genommen, das berührt aber die Leute eigentlich mehr. Aber wir lernen auch, und das ist eben dann wiederum meine Einschätzung als Politikwissenschaftlerin, dass die AfD nach wie vor großen Zulauf hat und zwar deshalb Zulauf hat, weil die Leute mit der jetzigen Politik, der jetzigen Bundesregierung, der Vorgängerbundesregierung und so weiter so extrem unzufrieden sind. Und all das, was wir jetzt hier besprechen über den Extremismus der AfD, den Leuten piep egal ist.
Da kommen wir sicher gleich nochmal auf die Frage, was gut regieren bedeuten würde in Zeiten wie heute, etwas später. Aber ich frage nochmal, das ist ja tatsächlich ein richtiges Dilemma. Also ich sage mal, mit einer Partei der Art, wie es die AfD eine ist, in der Größenordnung von 15% gegenüberzustehen, würde man, oder das macht eine andere Strategie erforderlich, als wenn sie bei 30 oder 40% liegt. Und das ist insofern, denke ich, für die Parteien tatsächlich ein Dilemma, dass sie eigentlich unterschiedliche Strategien fahren müssten, wenigstens phasenweise. Aber dann natürlich trotzdem eine einheitliche Haltung auf Bundesebene brauchen. Was wäre denn jetzt von der System oder vom politischen System her gedacht? Was wäre denn der Königsweg, um aus so einem Dilemma herauszukommen, Frau Münch?
Also einen Königsweg gibt es nicht. Was wir gerade beobachten, ist, dass wir mit einer AfD zu tun haben, die mit ihrer Strategie sogar ganz klar nach außen geht. Es gibt vom Juli diesen Jahres ein Papier von Frau von Storch zur damaligen Fraktionsklausur der AfD, wo genau aufgelistet ist, ich glaube auf 6 Seiten, die findet man mit ein bisschen Suchen auch im Netz, wo aufgeschrieben ist, wie die AfD vorgehen möchte, indem sie nämlich ein Keil hineintreibt in die jetzige Bundesregierung zwischen SPD und Union, wie man das machen muss und wie sie gleichzeitig unterschiedliche Milieus in der Wählerschaft mit welchen Themen ansprechen möchte. Und das wird da aufgeschrieben, und meines Erachtens hat es durchaus alles Hand und Fuß. Das ist ein kluges Papier, muss ich leider sagen. Und gleichzeitig fehlt mir, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen die Klugheit in der Strategie auf der gegenüberliegenden Seite. Also ich sage immer ein bisschen, das ist ein bisschen albern. Ich sage dann, eigentlich müssten Union und SPD dieses Papier von Frau von Storch laut verlesen in einer gemeinsamen Sitzung der Führungskräfte beider Parteien, wo auch die jeweiligen Jugendorganisationen zum Beispiel beteiligt sind und wo man dann vielleicht lernt, dass das, was im Augenblick alle machen, nämlich als Unionsfraktion, aber zum Teil natürlich auch als SPD, als Partei, dass die einzelnen Flügel sich mit neuen, wunderbaren Vorschlägen, warum diese Koalition dieses und jenes anders machen müsste, und dann melden sich alle zu Wort, alle twittern, TikToken, Instagrammen und wir haben eine Vielsprachigkeit, und die AfD braucht gar nichts mehr machen.
Also das ist ja schon mal ein sehr konkreter Vorschlag, ein echtes Format politischer Bildung für die Führungselite unserer demokratischen Parteien. Vielen Dank, vielleicht kommt es ja dazu und jemand nimmt die Anregung auf. Herr Wanderwitz, Sie haben eine klare Entscheidung getroffen, welche Strategie Sie bevorzugen würden, um dieser Partei entgegenzutreten. Sie haben sich immer wieder sehr vehement für ein Parteiverbotsverfahren ausgesprochen. Ich gehe davon aus, dass Sie die Gegenargumente alle oft gehört haben, dass sie Ihnen sattsam bekannt sind. Ich möchte Sie trotzdem einladen, uns nochmal vielleicht etwas ausführlicher als in 1,30, wie es sonst immer passiert, darlegen, warum bei Ihnen trotzdem die Waage so klar und so wuchtig in diese Richtung kippt. Das sind ja nicht alle Gegenargumente blöd.
Nein, das sind sie nicht. Und am Ende des Tages ist es eine Abwägungsentscheidung, die man treffen muss, wenn man sich entscheiden will. Jedenfalls die müssen es tun, die in einem der Gremien sitzen, die antragsberechtigt in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht sind, nämlich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Aber es gibt ja auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sich für sich die Frage beantworten. Und am Ende des Tages, wenn es denn nach Karlsruhe ginge, dann müssten ja auch die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter die Frage beantworten. Ich will es mal so sagen. Den allermeisten von uns stecken die NPD-Verbotsverfahren in den Knochen. Kaum jemand erinnert sich mehr an die gelungenen Verbotsverfahren in der Frühphase der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe neulich auf einem Podium gesessen mit einer österreichischen Journalistin. Sehr spannend, die dann unter anderem so ein bisschen zur Geschichte der FPÖ ausführte in Österreich und unter anderem sagte, der alten Bundesrepublik sei ja eine Nazi-Partei in ihrer Frühphase erspart geblieben. Und da musste ich ihr entgegenhalten, dass dem nicht so ist, weil es gab da eine mindestens, nämlich die Sozialistische Reichspartei, die beispielsweise in Niedersachsen Direktmandate gewonnen hat und 11% zu einer Landtagswahl hatte. Und die dann erfolgreich dem Verbotsverfahren unterzogen worden ist, genauso wie später dann die KPD. Und deswegen lohnt es sich, in die Frühphase der Bundesrepublik zu gucken und noch ein bisschen darüber hinaus, nämlich die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ja sozusagen als direkte Lehre Und Folge aus dem Untergang der Weimarer Demokratie und dem, was folgte, nämlich der Nazi-Barbarei, entschieden, das Konzept der wehrhaften Demokratie zu implementieren in unser Grundgesetz. Und das schärfste Schwert, die Ultima Ratio der wehrhaften Demokratie ist, dass sie in der Lage ist, ihre Feinde zu verbieten. Und deswegen ist natürlich das, was Frau Weidel jetzt beispielsweise sagt, dass wenn es zu einem AfD-Verbot käme, dieses Land keine Demokratie wäre, völliger Blödsinn, sondern wenn man Feinde der Demokratie, wenn man Rechtsextremisten aus den Parlamenten herausbekommt, dann ist das demokratisch, weil die werden ja nicht durch demokratische Wahlen zu Demokratinnen und Demokraten, sondern sie sind nur demokratisch gewählt. Das waren die Abgeordneten der NSDAP im Deutschen Reichstag auch. Und sie waren auch keine Demokratinnen und Demokraten. Nun ist das Dilemma, dass im zweiten NPD-Verbotsverfahren das damalige Verfassungsgericht die bisherige Rechtsprechung grundhaft geändert hat, nämlich das sogenannte Kriterium der Potentialität neu eingeführt hat. Sprich, die NPD hätte verboten werden können, bevor es dieses Potentialitätskriterium gab, wenn sie nicht von V-Leuten durchdrungen gewesen wäre, was im ersten Verbotsverfahren der Fall war. Nach dem zweiten Verbotsverfahren hat das Verfassungsgericht so sinngemäß gesagt, wir leben jetzt im Jahr 60 nach Kriegsende. Solange rechtsextremistische oder extremistische Parteien, könnte auch mal eine andere betreffen, nicht diese Potentialitätsschwelle überschreiten, also so groß und gefährlich sind, dass sie sozusagen die Grundfesten unserer Demokratie erschüttern können, solange müssen wir sie erdulden. Und das ist der Grund, warum wir die AfD so groß werden lassen mussten. Das ist die direkte Folge der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im NPD-II-Urteil.
Das würde ich jetzt gerne nochmal an Frau Professor Münch weitergeben. Ich hatte hier vor ein paar Wochen den Hans-Joachim Heßler vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Frau Angelika Nussberger, die früher beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war, im Mittagsgespräch zu Gast. Und Frau Nussberger hat da sehr harte Kritik an dieser Rechtsprechung geübt. Sie sagt, das ist ein kapitaler Fehler, dass man Parteien erst verbieten darf, wenn sie wirklich gefährlich sind. Sie meint, das müssen wir doch von den Inhalten ableiten und nicht von praktisch-taktischen Erwägungen her. Frau Münch, Sie würden sich diesem harschen Urteil über über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschließen?
Ja, jetzt bin ich keine Juristin und schon gar keine Verfassungsrechtlerin. Da wiegt natürlich das Urteil von Frau Nussberger, die ja selbst, wenn auch in anderen Gerichten, Erfahrung gesammelt hat, wiegt da schwerer. Aber in der Politikwissenschaft guckt man tatsächlich auch sehr kritisch auf dieses Potentialitätskriterium. Aber es nützt ja jetzt nichts. Das haben wir jetzt zunächst mal darlegen. Und natürlich wissen wir, bei der AfD würde es ja nicht um die Potentialität gehen. Bei der AfD würde es um die Frage gehen, ja, ich muss was trinken, Entschuldigung. Vielleicht redet Herr Wanderwitz erst mal weiter.
Ich kann zumindest antizipieren, wohin Sie wollten, nämlich bei der AfD wird es nur in Anführungsstrichen um die Frage gehen, sind Sie extremistisch genug? Und dann gibt es noch so ein paar Nebenvoraussetzungen, nämlich unter anderem das berühmte aggressiv-kämpferische Verhalten. Da hat uns wiederum das Verfassungsgericht im NPD-3-Urteil, so will ich es mal nennen, also das als dann der inzwischen umbenannten NPD, die jetzt die Heimat heißt, die Parteienfinanzierung entzogen worden ist, dieses Kriterium sehr weit runtergedimmt. Das ist insofern konsequent, als dass man damit jetzt sozusagen an der einen Stelle draufgelegt hat und an der anderen Stelle wenigstens was runternimmt, ändert aber nichts daran, dass wir sie eben groß werden lassen mussten. Und das Ergebnis des Großwerdens ist, dass das Lagerfeuer, was die AfD errichtet hat, das politische Lagerfeuer, ist mittlerweile sehr wirkmächtig. Es ist ihnen gelungen, ich sage mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nahezu alles, was am rechtsextremistischen Rand sowieso schon immer vorhanden war, zusammenzubinden und darüber hinaus weit in die Mitte vorzudringen. Und sie tun das leider, vorhin ist ja beispielsweise das Papier von Frau Storch angesprochen worden, sie tun das leider sehr erfolgreich, unter anderem auch, weil ihnen beispielsweise im Bereich von gewissen sozialen Medien eben die Grundanlagen der Algorithmen mehr entgegenkommen als den Demokratinnen und Demokraten. Also ich sage mal, auf TikTok kannst du schwer gewinnen gegen die. Und jetzt sind sie eben so potenziell. Ich bringe Ihnen mal, damit wir eine Vorstellung haben, wie es in Sachsen aussieht, mal Zahlen. Landtag war die letzte Wahl 2024. Da sind CDU und AfD beide ungefähr gleich groß, haben jeweils ein Drittel der Sitze. Das restliche Drittel verteilt sich auf alle anderen Parteien, die es noch in den Landtag geschafft haben, inklusive des BSW, was auch nicht unbedingt Teil der Lösung ist, im guten Sinne. Von den sächsischen Bundestagsabgeordneten gibt es drei von der SPD und sieben von der CDU. Das ist die amtierende Bundesregierung. Die AfD allein hat 15 Bundestagsabgeordnete. Und das bedeutet, sie sind mehr, das bedeutet, sie haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Steuergeld bezahlt werden. In der Fläche und in den ländlichen Regionen ist es besonders ausgeprägt, ist im Grunde genommen die AfD dabei, die einzige noch wahrnehmbare Partei zu werden, weil alle anderen über die letzten Jahre systematisch ihren Unterbau verloren haben, Mandate verloren haben, Mitglieder eingebüßt haben. Sprich, jetzt sind sie so stark, dass du sie, ohne dass du sie verbietest, nicht mehr klein bekommst.
Aber da möchte ich genau noch mal einhaken, weil das war nämlich die andere Hälfte von dem Argument von der Frau Nussberger, dass sie sagte, eigentlich sind sie jetzt mit meinen Worten too big to ban. Also sie meinte, ich kann jetzt einem Drittel der Wähler zu brüskieren und denen quasi die Partei, die sie wählen möchten, wegzunehmen. Sagt sie, das macht alles nur schlimmer. Also sie sagte, sie hat Angst davor, wie es nach so einem Verbot gesellschaftlich weitergehen soll.
Die Angst oder die Sorge von Frau Nussberger teile ich. Herr Wanderwitz hat es ja völlig zu Recht und das muss man uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wie schwer sich gemäßigtes politisches Personal, gemäßigte Medien, wie schwer sie sich in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg und so weiter und so fort tun und was für eine immense Arbeit da geleistet werden muss, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden, immer auch verbunden mit der Angst vor womöglich, dass man Opfer von tätlichen Übergriffen wird. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich schon die Wahrnehmung der Anhängerschaft bzw. der Wählerschaft der AfD haben, die, mit der werde ich ganz häufig konfrontiert in Vorträgen, dass die Leute sagen, naja, das ist doch undemokratisch und das macht doch die Politik immer noch schlechter, wenn ein Teil der Wählerschaft, der sich eindeutig für die AfD entschieden hat und wenn die AfD dann nicht mitregieren darf, ihr seid undemokratisch, ihr grenzt die AfD aus und die Wohlmeinenden sagen dann zu Recht und ihr produziert vor allem politische Ergebnisse über schräge Koalitionen, nenne ich das mal, schräge Regierungen, die eigentlich von den Parteien nicht her zusammenpassen, die Leute dann noch unzufriedener machen. Also wir alle kennen diesen Teufelskreislauf und der ist ja richtig analysiert und das Blöde ist, dass durch diesen Teufelskreislauf die AfD im Grunde noch mehr Zulauf bekommt, weil es tatsächlich eine nennenswerte Anzahl von Menschen gibt, grundsätzlich auch Gemäßigte, die sagen, das ist doch wirklich nicht richtig so, dass man diese Partei ausgrenzt. Mein anderer Punkt und meine andere Sorge ist, und da stimme ich Frau Nussberger, wie Sie es vorher, Herr Budde, zitiert haben, zu. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die das mal durchgespielt haben im Kopf. Was würde eigentlich... Also das wäre ja ein sehr langer Weg zu einem AfD-Parteiverbot. Aber gesetzt den Fall, der Antrag würde eingereicht, er würde nach wie vielen Jahren auch immer dann vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich so entschieden werden. Erstens hätten wir eine schwierige Zeit bis dahin. Es würde die AfD vermutlich, dieses Argument kennt Herr Wanderwitz selbstverständlich, sogar noch mal weiter stärken. Aber an dem Tag, an dem diese Partei verboten werden würde, womöglich inzwischen in ostdeutschen Landtagen bereits die Mehrheit stellend, womöglich die Regierung stellend, am selben Tag würden sämtliche Mandate von AfD-Parlamentariern eingezogen werden, die wären nicht mehr besetzt. Das Parteivermögen müsste eingezogen werden. Wir stellen uns vor, wie das in 3 bis 4 Jahren, wenn es nicht mehr nur TikTok gibt, sondern noch viele andere Plattformen, die das wirkmächtig bespielen. Also ich möchte jetzt nicht das Wort von einem Aufstand in den Mund nehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das können wir uns im Augenblick nicht vorstellen, was politisch, gesellschaftlich in unserem Land passieren würde. Jetzt weiß ich, das ist ein komisches Argument zu sagen, die sind so mächtig und so stark, die können extremistisch sein, wie sie wollen, wir kriegen sie auf die Weise nicht los. Also, aber es würde mir tatsächlich Sorgen bereiten.
Erst waren sie zu ungefährlich, jetzt sind sie zu gefährlich. Also da möchte ich schon noch mal nachhaken. Muss unsere Demokratie nicht wenigstens versuchen, die wenigen Mittel, die sie von der Verfassung her hat, auch einzusetzen, bevor sie sich kampflos geschlagen gibt?
Naja, sie soll sich ja nicht kampflos geschlagen geben. Das war jetzt nicht mein Plädoyer. Mein Plädoyer ist, das hören wir auch ständig und wir wissen, es klappt im Augenblick überhaupt nicht. Die AfD dort zu erwischen, wo ihre Wählerinnen und Wähler ihr zustimmen, nämlich bei den bei den Alltagssorgen, bei der Wahrnehmung, die da oben reden an uns vorbei, die sprechen nicht die richtigen Themen an und so weiter und so fort. Ich will mich um Gottes Willen nicht der AfD geschlagen geben. Meine Sorge ist, dass die Instrumente, die uns über das Parteiverbotsverfahren, das ja zwei Seiten einer Medaille gibt, es ist ja nicht nur die Möglichkeit, einer Partei zu verbieten, sondern es ist ja auch ein besonderer Schutz für eine Partei. Es ist ein Parteienprivileg, dass sie eben nicht verboten werden kann wie irgendein Verein. Aber es ist im Grunde meine Sorge, dass beim jetzigen Gebrauch des Parteienverbotsverfahrens, dass wir unter Umständen den Zulauf zur AfD selbst von Nicht-Extremisten sogar noch mal deutlich beschleunigen würden. Ich habe das Szenario geschildert und abgesehen davon, es wäre ein Geschenk für eine Nachfolgeorganisation. Am Tag darauf
Am
würde
Tag darauf.
sich eine Partei bilden, die das Potenzial der AfD aufschöpfen würde.
Herr Wanderwitz, wie würden Sie diese gesellschaftlichen Verwerfungen, die uns da ins Haus stehen, aus ostdeutscher Sicht einordnen? Das müsste ja dann auch eigentlich dieses Erdbeben oder dieser Hurricane, Tsunami dort auch noch mal schlimmer ausfallen, als unter westlichen Kräfteverhältnissen.
Also es ist alles so, wie Frau Professor Münch beschrieben hat, nämlich wenn es zu einem gelungenen Parteiverbotsverfahren kommt, wäre ab dem Tag die AfD nicht mehr existent. Es gäbe also die Partei nicht mehr, es gäbe die ganzen Mandate nicht mehr, es gäbe die ganzen tausende Mitarbeitenden nicht mehr, die teilweise noch erheblich radikaler sind als ihre Chefs, die Verbindungen in harte rechtsradikale Milieus haben und die momentan von Steuergeldern alimentiert 24 Stunden abzüglich ihrer Schlafzeit Hass und Hetze verbreiten. Und wenn diese Menschen wieder anderen Tätigkeiten nachgehen, um am nächsten Monat ihre Miete zahlen zu können, wäre diesem Land geholfen, weil dann hätten sie weniger Zeit für ihr furchtbares Tun. Und klar ist eins, wenn sich abzeichnet, dass es zu diesem gelungenen Verbotsverfahren kommen kann, dann sind die zuständigen Behörden unseres Landes gefragt, den Tag X gut vorzubereiten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da manche sich aus Büros raustragen lassen und all so eine Dinge. Aber es muss natürlich exekutiert werden in dem Moment. Und dann ist auch völlig klar, das ist der einzige Punkt, wo ich ein bisschen widersprechen möchte, auch Nachfolgeorganisationen sind natürlich vom Verbot umfasst und das muss dann hart durchexekutiert werden. Im Übrigen wäre natürlich aber schon viel gelungen dadurch, dass ja nicht am nächsten Tag 16 Landtagswahlen und eine Bundestagswahl sind. Also sprich, um wieder dahin zu kommen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel mal gesehen, da ist in Bremen die AfD-Liste nicht zugelassen worden aus formalen Gründen. Und dann hat sofort so eine andere Protestpartei da, ich glaube, 15% gekriegt. Aber wir wären bei null von hochkommend. Und um überhaupt wieder dahin zu kommen, würden viele Monate vergehen. Und im Übrigen, ich zitiere nochmal ungern, aber muss es tun, Herrn Gauland, der ja mal vor einigen Jahren davon sprach, dass die AfD ein gieriger Haufen sei. Das sind sie jetzt nicht mehr in diesem Maße, weil es ist für alle genug da am Futtertrog der Wählerinnen und Wähler. In dem Moment, wo die AfD auf den Status Null ginge, würden natürlich all diejenigen, die jetzt an diesen Futtertrögen sitzen, wieder miteinander konkurrieren um die nächste Wahl beispielsweise, die es irgendwo gäbe. Also das würde in diese ganze rechtsextremistische Bewegung wieder die Zersplitterung hineinbringen, die sie früher einmal gehabt hat, was ich für wünschenswert hielte. Worum geht es mir? Die AfD radikalisiert sich, sie radikalisiert das Land und sie radikalisiert die Wählerinnen und Wähler. Je länger sie das tun kann, desto größer wird die gesellschaftliche Spaltung, desto tiefer werden die Gräben und desto länger wird es dauern, hinterher dieses Gift wieder rauszubekommen. Wenn wir das ernst nehmen und wenn wir zum Beispiel sehen, was jetzt bei jungen Menschen passiert, ich habe ja lange Jahre zum Beispiel die Hoffnung gehabt, dass sich gewisse Dinge herauswachsen könnten. Pustekuchen. Im Gegenteil. Wenn ich mir zum Beispiel das Ergebnis also eine der letzten Wahlen, die wir jetzt hatten, war die nordrhein-westfälische Kommunalwahl. Dort haben wir junge Menschen, Erstwählerinnen und Erstwähler, die momentan jedenfalls noch, immer 5 Jahre voraus, sage ich mal, der Osten, sehr stabil nicht AfD wählen. Bei uns ist es mittlerweile so, dass auch die Jung- und Erstwähler dasselbe Wahlverhalten inzwischen haben wie die Älteren. Sprich, wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die sozusagen in ihrer Erstsozialisation AfD sozialisiert werden. Und das sozusagen in diese Köpfe wieder reinzukommen als Demokratinnen und Demokraten, das wird unheimlich schwer. Und gleichwohl müssen wir es versuchen. Aber wie gesagt, ich glaube eben, wir haben erst wieder eine Chance, wenn die sie nährende Partei eben mal Sendepause hat.
Jetzt sind Sie mit dieser Meinung in Ihrer eigenen Partei, ich will nicht sagen auf verlorenen Posten, aber in einer Minderheitenposition. Die meisten Unionspolitiker, gerade im Osten, sind ja eigentlich der Meinung, lieber Entzauberung statt Brandmauer. Also, das ist ja was, was durchaus auch funktionieren kann,
Hat ja
was
super
in
funktioniert
dieser
in den letzten Jahren.
Bundesrepublik schon funktioniert hat, was zum Beispiel in Polen schlägt das Pendel wieder ein Stück weit zurück. Also, was sagen Sie denen? Für viele ist es ja die einzige realistische Machtoption, die sie überhaupt haben, da zu kooperieren und einfach zu hoffen, dass die Leute dann schon sehen. Das sind große Sprüche, aber wenn die mal in der Macht sind, das kriegen die auch nicht alles hin, da läuft es auch nicht besser und wenden sich dann wieder den alten Parteien zu. Das wäre ja das Gegenmodell dazu, darauf zu vertrauen, dass wir mit weniger gesellschaftlichen Verwerfungen quasi diesen Weg einer Normalisierung beschreiten. Warum wollen Sie das nicht?
Also zum einen ist es natürlich so, dass wenn du das mal zu Ende denkst, und das konnte man ja beispielsweise in unserem Nachbarland Österreich eine Zeit lang besichtigen, dann bedeutet das natürlich, dass Demokratinnen und Demokraten sich dafür hergeben, extremistische Positionen mehrheitsfähig zu bekommen in Regierungen. Das halte ich für fatal. Und zum anderen haben fast alle Beispiele der Vergangenheit gezeigt, dass dieses Entzaubern nicht funktioniert hat. Im Übrigen auch das jetzt auf den ersten Blick so gut aussehende Wahlergebnis in den Niederlanden sieht auf den zweiten Blick gar nicht mehr so gut aus. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt dort nochmal eine Regierung der Demokratinnen und Demokraten bekommen, aber es ist alles andere als ausgemacht, dass es zur nächsten Wahl dann hält. Und insgesamt hat das extremistische Lager auch keine Stimmen verloren, sie haben sich nur anders verteilt. Die österreichischen Umfragen sind bekannt. Im Übrigen würde ich noch einen Punkt einführen wollen. Ich hatte ja jetzt gerade so ein bisschen flapsig gesagt, hat ja super funktioniert mit dem Wegregieren die letzten Jahre. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Bundesregierung, von der ich von relativ vielen Leuten, teilweise AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, teilweise Landespolitiker, demokratischer Parteien, die gerade nicht die Bundesregierung tragen, so sinngemäß höre, das ist wieder nichts. Gleichzeitig haben wir den Befund, der sich seit geraumer Zeit in der Demoskopie sehr stabil hält, nämlich dass die Bewertung der Lage im Land und die Bewertung der persönlichen Lage diametral auseinanderfallen. Also sprich, 70, 80% sind der Meinung, Vollkatastrophe im Land und dieselben 70, 80% sagen, mir persönlich geht es aber gut. Sprich, die Lage im Land ist subjektiv deutlich schlechter bewertet, als es objektiv das Ganze hergibt. Das, wenn man beispielsweise die polizeiliche Kriminalitätsstatistik analysiert, die kennt die letzten Jahre in den allermeisten Deliktgruppen nur eine Entwicklung zum Besseren und gleichwohl haben irgendwie gefühlt alle Leute Angst, dass sie morgen Opfer des Gewaltverbrechens werden.
Na, da hat ja Ihr CDU-Vorsitzender auch ein großes Thema draus gemacht.
Frau Professor Münch, Sie haben ein paar Mal schon sich
Ja,
Notizen
Herr
gemacht und
Wanderwitz, ich stimme vielen von dem, was Sie sagen, zu. Gleichzeitig, was Sie vorher, um nochmal auf dieses Thema Umgang mit der AfD, mögliches Verbot, was mir extrem Sorge bereitet, ist, dass wir eine Stimmung in einer Bevölkerung haben. Ich halte sehr viele Vorträge, ich kriege ganz viele Rückmeldungen, wie Sie auch. Und ich höre ganz häufig so ein ganz großes Misstrauen. Und dieses Misstrauen kommt aus der Mitte der Gesellschaft inzwischen heraus. Das sind nicht mehr nur die ganz überzeugten AfD-Anhänger. Dieses Misstrauen kommt heraus mit Blick auf die Sorge der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Und da haben die Leute recht mit Blick auf die Energiepreise. Aber dieses Misstrauen kommt eben auch mit Blick auf eine angebliche, wohlbemerkt eine angebliche Übergriffigkeit des Staates, die man einerseits beginnend damals behauptet hat bei der sogenannten Migrationskrise aus dem Jahr 2015, die auch schon als übergriffig empfunden worden ist, nach dem Motto, da sagt eine Bundeskanzlerin, wir schaffen das und die Leute haben eine andere Auffassung gehabt. Der Staat aber, der vor allem während Corona aus Sicht von vielen Menschen und die Beschäftigten das bis heute, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, als übergriffig gilt. Und jetzt auch als übergriffig gilt, dass die Leute sagen, warum will man diese AfD so klein halten? Und das in Kombination mit leider, also was heißt leider, mit diesem Tatbestand, dass die AfD ja zumindest die etwas, die nach außen hin die Spitzenposition der AfD begleiten, also ich meine nicht Herrn Höcke, aber zum Beispiel eine Frau Weidel, ja versuchen im Grunde die Partei als gemäßigter erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Und insofern, also der Staat wirkt übergriffig gegenüber den Bürgern, jetzt dann womöglich auch gegenüber der AfD, gleichzeitig dieses Beruhigungsprogramm der AfD, eben als nicht zu extrem zu erscheinen. Wir können heute in den Zeitungen nachlesen, dass man die AfD-Abgeordneten, die zum Beispiel völlig überflüssigerweise nach Russland fahren wollten, dass man die versucht zu sagen, macht das bitte nicht. Das nur als kleines Beispiel. Also insofern, meines Erachtens wäre das fatal. Ich würde prophezeien, dass wenn das im Grunde tatsächlich unsere Demokratie sich auf diese Weise versucht, vor diesen Extremisten zu schützen über das Parteiverbot, dass das als endgültiger Übergriff, wie schon das Bundesamt für Verfassungsschutz, das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich frage mich auch immer, warum alle Leute auf einmal so begeistert vom Verfassungsschutz sind. Also in meiner Jugend war kein Mensch begeistert vom Verfassungsschutz und auf einmal finden ihn alle ganz toll und quasi den größten Lehrmeister in Sachen Demokratie. Also da denke ich mir auch immer, also man sucht sich immer den Rettungsposten, den man finden möchte.
Ja. Aber Frau Münch, nochmal, wenn Sie sagen, das Verbot ist zu riskant, die andere Variante ist ja auch riskant. Es kann ja sein, dass die AfD an die Macht kommt.
Die ist extrem riskant.
Was ist dann? Das würde mich jetzt nochmal aus politikwissenschaftlicher Sicht interessieren. Also würde unser System das aushalten, so wie Trump 1, 4 Jahre und gut ist, oder ginge es dabei kaputt, wie Trump 2, wie es gerade wirkt?
In der Politikwissenschaft sprechen wir oft von sogenannten soft authoritarian Systemen oder competitive authoritarianism. Damit ist gemeint, das Fragment der Demokratie und der demokratischen Institution, der rechtsstaatlichen Institution würde erhalten bleiben. Das will ich der AfD gar nicht absprechen, aber eben nur das Fragment. Stattdessen würde etwas, Sie haben eingangs netterweise auf den Otto Kirchheimer Preis verwiesen, im Zuge der Vorbereitung dieser Rede für morgen habe ich nochmal bei Ernst Fraenkel nachgelesen. Von Ernst Fraenkel gibt es den Ausdruck des Doppelstaates und der hat mit Doppelstaat den Beginn der nationalen sozialistischen Terrorregimes beschrieben, den Beginn wohl bemerkt, und hat damit beschrieben, dass auch unter den Nationalsozialisten, und ich will jetzt um Gottes Willen nicht die AfD mit den Nationalsozialisten gleichstellen, aber die Frage ist, was könnte sich entwickeln? Und auch zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes ist ein Teil der Verfassungsordnung weiterhin hatte Bestand. Es gab noch funktionierende Institutionen, es gab noch ein Teil der Rechtsstaatlichkeit, Erbschaftsverfahren, Ehescheidungen und so weiter und so fort. Das hat alles weiterhin funktioniert. Aber der zentrale Teil des Staates, nämlich der Umgang mit Minderheiten, und damit meine ich nicht nur Minderheiten, denen man es an der Nase ansieht, dass sie eine Minderheit ist, sondern eben auch politische Gegner, der war eben nicht mehr rechtsstaatlich. Und das ist die extreme Gefahr. Und das ist meine Sorge, wenn die AfD in die Regierungsmacht kommt, ist das kein demokratischer Verfassungsstaat mehr mit der Anerkennung von Minderheitenrechten und der Rechte des politischen Gegners, wie wir es jetzt haben.
Aber wenn ich jetzt nochmal auf unsere Optionen gucke, jetzt scheiden ja einige schon aus. Also Parteiverbot hat Nachteile, regieren lassen hat auch Nachteile. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, wir brauchen am Ende die Köpfe der Mehrheit und müssen die irgendwie überzeugen. Das heißt, wir sind im Feld der Argumentation. Das ist ja was, was Sie im politischen Betrieb, Herr Wanderwitz, und Sie, Frau Münch, im Bildungsbetrieb, was wir uns alle auf die Fahne schreiben. Wir gehen davon aus, die Demokratie ist das beste System und wenn alle nur genug nachdenken würden und die besseren Argumente sich durchsetzen würden, dann müsste das doch eigentlich auch klar sein und sich bei Wahlen.
Die Argumente reichen nicht, Herr Budde. Es folgen, also die Leute wollen Taten sehen. Die wollen Leistungen des Staates sehen, nicht unbedingt nur Sozialleistungen, aber sie wollen eine andere politische Prioritätensetzung. Sie wollen nicht, dass ständig nur geredet wird, zerredet wird. So ist die Wahrnehmung, die natürlich auch so nicht richtig ist, aber eben auch nicht ganz falsch.
Herr Wanderwitz?
Ich würde sowas wie einen Teilwiderspruch anmelden. Also zum
Schön.
einen, die Leute gibt es ja nicht, sondern wir sind eben eine sehr heterogene Gesellschaft. Es gibt nämlich immer noch beispielsweise einen großen Teil in der Bevölkerung, der der Meinung ist, dass Klimaschutz das wichtigste Thema ist. Obwohl dieses Thema in der täglichen Debatte mittlerweile relativ klein geworden ist. Wir erinnern uns mal, wie das vor einigen Jahren war. Ich glaube, das bestimmende Thema ist, und die Analyse war ja völlig richtig, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie. Im Übrigen davor gab es auch schon mal die Euro-Finanzkrise, die haben wir nur alle wieder vergessen, weil sie ja glimpflich ausging. Dann kam dieser furchtbare russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Dann kommt das zweite Mal Donald Trump. Im Übrigen wissen wir nicht, wann China Taiwan angreift. Dann kam noch der 7. Oktober in Israel. Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen. Daran, glaube ich, wird sich nichts ändern in den nächsten Jahrzehnten. Im Gegenteil. Und eines der zentralen Versprechen dieser Republik steht im Feuer, nämlich, dass es im Grunde jeder Generation seit 1945 besser gegangen ist wie den Generationen zuvor. Soziale Marktwirtschaft. Und daran kann man nicht mal eben schnell was ändern. Keine Regierung, mit welcher Mehrheit auch immer sie ausgestattet ist, kann diese Widersprüche, die ich aufgezeigt habe, auflösen und kann im Grunde genommen gegen die großen Krisen, die alle externe Schocks sind, wirklich etwas tun.
Zumindest nicht auf rechtsstaatlichem Weg.
Richtig. Kurt Biedenkopf, unser ehemaliger Ministerpräsident in Sachsen, hat mal in einem anderen Zusammenhang über Politik gesagt, das U-Boot ist aufgetaucht, wir fahren auf Sicht. Das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut, wie Politik seit geraumer Zeit heutzutage funktioniert. Und ich fürchte, sie wird auch nicht anders funktionieren können, aber das hat alles miteinander zu tun, warum die Lage so ist. Was wurde nicht auf die Ampelregierung geschimpft, die letzten Monate? Und jetzt sage ich mal, im Grunde sind wir noch in einem halben Jahr mit dieser neuen Bundesregierung da, wo die alte stand. Ich finde in erheblichen Teilen zu Unrecht. Ich finde aber auch, die alte Bundesregierung ist in vielen Teilen viel zu hart kritisiert worden, im Übrigen teilweise von Leuten meiner eigenen Partei, denen ich damals, soweit ich sie kannte und mit ihnen sprechen konnte, immer gesagt habe, hütet euch, es wird euch einholen. Und es holt uns ein, weil wir damals vermittelt haben, es muss nur der Regierungswechsel her, dann wird alles besser. Und jetzt kommen die Mühlen der Ebene. Es gibt total tolle Ansätze, zum Beispiel dieses neue Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Da liegen ganz tolle Ansätze drin. Aber die werden doch nicht im Jahr 25 oder 26 ihre volle Wirkmacht entfalten, sondern das wird eine Weile dauern. Und es wird mühselig werden, gewisse Dinge, die nicht mal eben mehrheitsfähig zu bekommen sind, durchzubekommen. Im Übrigen haben wir es ja mittlerweile mit wirkmächtigen Gegnern zu tun, zum Beispiel der AfD, die kein Interesse daran haben, dass hier die Operationen gelingen, sondern die sie torpedieren werden.
Genau das.
Weil ihr Geschäftsmodell ist ja, dass es nicht funktioniert, damit sie sozusagen diese Demokratie verlassen können und zu einem anderen Staat kommen. Und
Ja, da hat es ja
insofern.
bisher auch nie geholfen, wie soll ich sagen, die Ressentiments ein bisschen mitzuschüren und denen ein bisschen nachzugeben, selbst wenn, wenn die Frage der Flüchtlinge aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden sollte, wären ja schon die nächsten Themen in der Hinterhand, mit denen man weitermachen kann. Ich gucke auf die Uhr, wir haben 10 vor 1. Das ging jetzt viel schneller, als es sich angefühlt hat. Ich möchte in die Runde fragen, ob es auch Fragen gibt von den Teilnehmenden und bitte da unten diesen Hebebutton zu verwenden und gerne auch jetzt schon alle, die was sagen möchten, damit ich ein bisschen im Blick habe, wie viele es sind und ob ich dann noch eine eigene Frage zwischenschiebe oder nicht. Herr Scheel, bitte. Helmut Scheel meldet sich zuerst, danach Michaela Wiedmann.
Vielen Dank, für die Ausführungen. Mir hat es vor allem gut gefallen, dass Sie beide nicht immer einer Meinung waren. Das bereichert ungemein. Meiner Meinung nach hat die AfD ihr natürliches Potenzial ziemlich ausgeschöpft. Wenn aber Friedrich Merz am Tag vor der Bundestagswahl alle Menschen, die für die Demokratie auf die Straße gehen, als grünversiffte Spinner bezeichnet, dann übernimmt er die Wortwahl und Ausdrucksweise von der AfD und bereitet damit das Feld für die Partei vor. Damit wird das Potenzial für die AfD aus meiner Sicht deutlich größer. Und das ist für mich eine wesentliche Gefahr, die vor der wir stehen. Und es gibt ja nicht nur Merz, es gibt ja auch Dobrindt und Spahn zum Beispiel.
Vielen Dank. Ich frage jetzt, ob wer von Ihnen beiden das kommentieren möchte. Ich sage aber gleich noch vorher, wir haben 3 weitere Meldungen, die sollten wir alle durchkriegen in den nächsten 9,5 Minuten. Also kurze Antwort, sonst würde ich danach sammeln. Bitte sehr, wer mag?
Also
Frau Münch, Sie haben sich schon
ganz,
ausgeschaltet.
ganz kurz, ich glaube, den Ausdruck grünversiffte Spinner kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ja, das war schon die Tonlage auch ja aus Bayern heraus. Was man in der Situation des Parteienwettbewerbs durchaus nachvollziehen kann, aber natürlich, also meines Erachtens hat der Oppositionspolitiker Merz im Januar einen ganz großen Fehler gemacht, weil die damalige Aktion im Bundestag mit diesen Migrationen und Unterstützung AfD, das war nichts, was der CDU genutzt hat. Da habe ich mich damals getäuscht. Ich habe gedacht, es könnte ihr nutzen. Und es hat vor allem die Gegner, also oder die politische Konkurrenz auf der linken Seite mobilisiert. Ob die AfD das Potenzial ausgeschöpft hat, das haben wir in der Politikwissenschaft so ziemlich oft gesagt. Und wir sind immer leider ziemlich daneben gelegen.
Ich will es nur
Vielen Dank.
mit zwei Sätzen ergänzen.
Gerne.
Die Bundeskanzlerin ist nie müde geworden, regelmäßig darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass Demokratinnen und Demokraten auf ihre Sprache achten. Und sie hat natürlich recht damit gehabt. Und es ist auch jetzt immer noch wichtig, vor allen Dingen, weil, ich habe es ja schon angesprochen, die AfD permanent den Diskurs verschiebt. Und wenn alle das mitgehen, vielleicht muss Frau Reichenegg das mitgehen. Aber jedenfalls müssen es Christdemokraten nicht, Sozialdemokraten müssen es nicht, Grüne und Liberale müssen es nicht. Und dass man, ich sag mal, ein normales Oppositionsregierungsgehabe hat, geschenkt. Aber wie einige aus meiner Partei, die durchaus in verantwortungsvollen Positionen sind, die Grünen geradezu angefallen sind in den letzten Jahren, war nicht gut und wir sollten dringend aufhören damit. Und im Übrigen haben natürlich auch manche Grüne hier und da meine Äußerung getätigt in Richtung der Union, die auch nicht dienlich war. Wenn wir so Politik machen, kann die AfD eigentlich sich ins Fäustchen lachen und muss nur ernten, zu jeder weiteren Wahl, die stattfindet.
Ende wurden die Grünen halbiert und nicht die AfD. Ich habe vier Meldungen und ich schlage vor, dass Sie einfach alle Ihre Fragen hintereinander weg nennen und Sie beide, liebe Frau Münch, lieber Herr Wanderwitz, lade ich ein, sich ein paar Notizen zu machen und dann noch zu schauen, dass Sie in Ihren Schlussstatements dann auf diese Dinge, die jetzt vorgetragen werden, nochmal eingehen. Michaela Wittmann ist die Erste. Bitte sehr.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage an Herrn Wanderwitz. Herr Wanderwitz, ich habe mich sehr stark mit Demokratiebündnissen das letzte Jahr beschäftigt, auch bei mir im Landkreis. Wir liegen übrigens mit Gemeindeteilen oder Lagen bei der Landtagswahl bei 33%. Also auch in Bayern ist nicht alles schön. Und deshalb bewegt mich sehr die Frage eines Verbotsverfahrens. Was können wir hier konkret tun, um das Verbotsverfahren gegen die AfD voranzubringen?
Vielen Dank, Frau Wittmann, für die Frage. Georg Fahrenschon wäre der Nächste.
Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wenn der Dissens so groß ist, was das Parteienverbot angeht, es gibt ja noch die Möglichkeit des Entzugs der Wählbarkeit bei Einzelpersonen, ob Sie da vielleicht zu einem Konsens kommen. Und zweitens, wenn der Bundespräsident die Rede zum 9. November so auflädt, wie er sie aufgeladen hat, sind Sie mit der Art und Weise, wie er sie aufgeladen hat, zufrieden oder hätte er es besser gelassen?
Vielen Dank. Dann die letzte Frage für heute, Wolfgang Lipstreu.
Ja, die Tagung oder Ihr Thema ist ja Optionen der demokratischen Mehrheit. Es besteht ja einheitliche Meinung, Leistungen und Taten müssen folgen die nächsten 3 Jahren. Wenn das nicht passiert, ist möglicherweise die letzte Patrone verschossen, 2029. Darf diese Koalition nicht nochmal scheitern. Aber nochmal auch an Anschluss an Herrn Fahren schon, nochmal diese konkreten anderen Möglichkeiten, dass diese Einzelverwirkung von Grundrechten der 17 Grundgesetze, das wurde ja mehrfach, warum passiert das nicht gegen Björn Höcke? Das ist doch eine einfache Geschichte. Und zweitens, es gibt ja auch noch die Unterbindung von Parteienfinanzierung oder zumindest die Desiderius Erasmus Stiftung der AfD, warum entzieht man der nicht zügig? Das ginge doch viel schneller, das Geld. Danke.
Ich finde es gut, dass wir gesammelt haben. Da gibt es ja doch jetzt Überschneidungen. Da haben wir eine gewisse Chance, alles zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir zeichnen übrigens auf, das muss ich noch sagen an dieser Stelle. Das heißt, auch Ihre Fragen sind mit drauf. Wenn Sie das nicht möchten, melden Sie sich kurz hinterher bei uns, dann schneiden wir das raus und finden dann eine Lösung. Aber jetzt bitte nochmal Ihre beiden Schlussstatements mit Blick auf die Fragen, die gerade gestellt wurden. Herr Wanderwitz, Sie fangen schon an.
Ja, das mache ich gern. Die Frage, was kann die Zivilgesellschaft, was können Bürgerinnen und Bürger tun, bekomme ich erfreulich oft gestellt. Und meine Antwort ist immer die gleiche, nämlich seien Sie laut, sprechen Sie mit möglichst vielen Menschen in Ihrer Umgebung, machen Sie darauf aufmerksam, was Sie für eine Position haben und reden Sie vor allen Dingen mit denjenigen, die es zu entscheiden haben, also den Gatekeepern in Karlsruhe, also sprich Politikerinnen und Politikern, die im Bundestag sitzen, die im Bundesrat sitzen. Und wenn die mit echten Menschen sprechen und wenn die das Gefühl haben, dass in der Zivilgesellschaft eine Stimmung da ist, dann glaube ich schon, dass das was bewirken kann. Erstens. Zweitens, lieber Georg, immer schön, dich mal wiederzusehen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Zeit im Deutschen Bundestag, an die ich mich gerne erinnere. Ich habe auch kurz überlegt, wie bewerte ich die Rede des Bundespräsidenten. Und ich kann Folgendes berichten. Ich war einen Tag später auf dem Michaelsempfang der Deutschen Bischofskonferenz. Und da war unter anderem auch Frank-Walter Steinmeier. Und von allen Themen und Personen, die dort an dem Abend von einem ziemlich großen Auditorium beklatscht worden sind, hat er den meisten Beifall bekommen. Das fand ich mal beachtlich. Und es deckt sich ein Stück weit mit dem, was mittlerweile meine Position ist, nämlich ich glaube, er hat auch am Ende des Tages für sich entschieden, die Not ist so groß, ich muss mich da jetzt einbringen. Denn es musste ihm ja klar sein, was passiert, nämlich dass die AfD über ihn herfällt. Ich war mittelmäßig erschüttert, als ich dann in der Welt las, die Überschrift, er sei kein Demokrat. Also das ist schon grenzwertig. Aber klar, er hat sich damit in eine Debatte hineinbegeben, die nicht ohne ist. Und ich bin ihm ehrlich gesagt eher dankbar, dass er es getan hat. Was das Thema Verwirkung von Grundrechten betrifft, gibt es immer wieder die Thematik, haben auch ehemalige Verfassungsrichterinnen beispielsweise thematisiert. Es hat noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ein gelungenes 18er-Verfahren gegeben, anders als gelungene Parteiverbotsverfahren. Erstens. Zweitens, das Verfahren ist nicht mal eben schnell gemacht, sondern das ist mindestens genauso kompliziert. Im Übrigen jedes Einzelne. Es ist ja nicht nur Höcke. Sagen wir mal, wir nehmen mal die schlimmsten 20. Dann hieße das de facto 20 solcher Verfahren, die das Bundesverfassungsgericht ja alle entscheiden muss. Das bedeutet, im Grunde genommen könnten wir sonstige Verfassungsbeschwerden für eine gewisse Zeit beiseite legen, weil die wären beschäftigt. Aber, und das,
Danke.
was rauskommt im Ergebnis, ist
Ja.
so viel weniger aus meiner Sicht. Im Übrigen, letzter Punkt,
Da haben wir eine
Parteienfinanzierung,
Minute.
Entschuldigung, Parteienfinanzierung, gleiche Voraussetzungen wie für ein Verbotsverfahren, also warum das weniger scharfe Schwert nehmen?
Vielen Dank. Frau
Ich
Professor
muss gar
Münch, wir können noch
nicht.
gern ein, zwei Minuten überziehen, das
Ja,
wäre
nein, ich muss gar nicht so viel ergänzen. Viele Punkte sind ja schon angesprochen. Die Nachfrage von Herrn Farn schon zur Rede des Bundespräsidenten. Ich finde, der Bundespräsident hätte die Punkte, die er gemacht hat, weiterführen müssen. Er hätte deutlich machen müssen, warum das so ein großes Dilemma ist. Warum er einerseits ein Parteiverbot, das er nicht explizit mit AfD angesprochen hat, aber eben so in den Raum gestellt hat. Aber er hätte meines Erachtens die Punkte, die wir drei jetzt mit Ihnen gemeinsam in diesem Gespräch, diese Schwierigkeiten, diese Wirkungen, diese auch Vernachlässigung eines Teils der Wählerschaft, also ein Parteiverbot bringt ja auch gegenüber der Wählerschaft der AfD zum Ausdruck, die verbieten wir jetzt und ihr dürft euch weiterhin vernachlässigt fühlen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Und ich hätte von einem Bundespräsidenten erwartet, dass er solche Dilemmata anspricht. Also das hat mir gefehlt. Herr Lipstra hat angesprochen, dieses Thema letzte Patrone fand ich unglücklich. Was ich aber ehrlich gesagt noch viel unglücklicher finde, ist, dass wir jetzt einen Unionsfraktionsvorsitzenden haben, der neulich eher so beiläufig gesagt hat, naja, man wolle als Union nicht gemeinsam mit der SPD sterben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was kommt da für ein Zungenschlag rein? Und warum haben wir auf einmal so eine unterschwellige Diskussion darüber, man könne es ja mit einer Minderheitsregierung schauen. Die Herrschaften, die darüber laut nachdenken, mögen doch mal nach Brandenburg schauen, wie man da jetzt aufgeregt auf den Austritt von BSW-Mitgliedern aus der Partei, in welche Besorgnis man als Minderheitsregierung kommen kann. Also insofern noch viele andere Themen. Aber ich finde, da ist einiges, wird nicht weit genug dann weitergeführt in der Argumentation. Wir haben es heute gemacht.
Dann schicken wir vielleicht mal den Link auf die Aufzeichnung. Das wird ja ab morgen wahrscheinlich dann online stehen, das Gespräch. Schicken wir den gerade genannten, unter anderem auch dem Bundespräsident. Vielleicht regt es ihn an, Dinge in seiner Position nachzukorrigieren. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, Frau Professor Münch, auch dafür, dass Sie Ihre morgige Preisverleihungsrede schon ein bisschen gespoilert haben hier in diesem Kontext. Und Ihnen, Herr Wanderwitz, für die Stunde heute Mittag. Ich fand es wahnsinnig spannend. Natürlich reicht die Zeit nicht. Ich habe ein halbes Dutzend Fragen, die ich nicht mehr geschafft habe, aber vielleicht können wir das ja an irgendeiner Stelle einmal fortsetzen. Vielen, vielen Dank und ja, kommen Sie alle weiterhin gut durch den Tag. Wiederschauen.
Danke auch von mir.
Sehr gerne. Tschüss.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.